Ein Gesetz, wo der Sitz drinsteht, ist der erste Schritt. Was dann kommen muss, ist die ganz klare Unterfütterung dieser Position.
UP Podcast. Nachgefragt.
Hallo zu einer neuen Folge von UP Podcast. Mehr Einfluss auf die Gestaltung und Qualitätssicherung von Therapie nehmen zu können, das wünschen sich Heilmittelerbringerinnen und Erbringer schon lange. Für die Hebammen und die Pflegeberufe wird das immer greifbarer. Im Mai hat die Regierung nämlich den Entwurf für das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, kurz GVSG, beschlossen, mit dem die ambulante Versorgung in Deutschland verbessert werden soll. Darin ist vorgesehen, dass Hebammen und die Pflegeberufe künftig im GBA ein Antrags- und Mitberatungsrecht erhalten. Christine Vogler ist Präsidentin des Deutschen Pflegerats und begrüßt die Entwicklung im UP-Podcast-Gespräch mit UP-Herausgeber Ralf Buchner. Aber sie macht auch deutlich, dass es viel mehr als nur einen Sitz im Gremium braucht, um nachhaltig arbeiten zu können. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann begrüße ich Frau Christine Vogler vom Deutschen Pflegerat in Berlin. Hallo Frau Vogler.
Hallo Herr Buchner, ich grüße Sie.
Ja, wir haben neulich schon mal unterhalten und Sie waren freundlicherweise bereit, nochmal sich mit mir zu treffen, weil inzwischen das Bundesgesundheitsministerium den Entwurf zum Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, das GSVG, veröffentlicht hat. Und da kann man doch nur sagen, herzlichen Glückwunsch für die Pflege. Da haben Sie doch jetzt ein Einfallstor in GBA bekommen, oder wie sehen Sie das?
Also der erste Schritt ist natürlich einfach zu erwähnen, dass die Pflege natürlich in den GBA aufgenommen wird. Aber wir brauchen natürlich viel mehr, weil, das sage ich ja an allen Stellen, ein Sitz alleine im GBA nutzt ja der Pflege nichts, wenn sie keine Strukturen hat, die in den GBA hineinarbeiten kann. Und man kann ja nicht einfach in den GBA hineingehen und der besteht ja aus vielen Arbeitsgruppen. Man muss fachlich informiert sein, man muss tatsächlich auch Dinge erarbeiten können. Das funktioniert nicht ohne bestimmte Strukturen im Hintergrund einer Institution, die man eben dann zur Verfügung hat, was eben ein Selbstverwaltungsorgan, was eine Kammer wäre, was ein Verband wäre, der gefördert ist, wie auch immer. Und das haben wir eben in der Form nicht. Unsere momentane Struktur ist aufgesetzt bis 25, die wir mit Unterstützung durch das BMG haben. Wir haben ja das Förderprojekt, aber auch das dient ja nicht dazu, den GBA zu unterstützen und hier unsere Kompetenzen einfließen zu lassen, sondern das dient ja erstmal alleine darum, der Pflege auf der Bundesebene eine Arbeitsstruktur zu ermöglichen, die jetzt ausgebaut werden müsste.
Aber jetzt in der Gesetzesbegründung steht drin, dass sie auch finanziell unterstützt werden können. Ist das nur so ein kleines Pflästerchen oder geht es da wirklich um Geld? Also wird jetzt zusätzlich Geld reingepumpt vom GBA vermutlich?
Naja, wir haben ja noch andere Gesetze in der Warteschleife. Dazu gehört das Pflegekompetenzgesetz, in der ja wo in den Eckpunkten formuliert wurde, dass hier tatsächlich auch nochmal die Mitsprache gefördert wird und auch das Projekt weitergeführt wird. Und in den Gesprächen mit dem Bundesgesundheitsministerium sind wir verhalten optimistisch, dass tatsächlich über bestimmte Wege Gelder bereitgestellt werden können. Ob die aber dafür ausreichen, ob die sicher sind und vor allem, ob sie über Jahre angelegt sind und nicht wieder eben im Haushaltstitel immer wieder auftauchen können, das wissen wir nicht. Und das dient natürlich auch nicht der Sache. Wir brauchen tatsächlich eine langjährig angelegte Struktur. Alles andere, muss man ganz auch ehrlich sagen, ist Verschwendung auch am Ende von Steuergeldern, wenn wir institutionelle Strukturen aufbauen, die nach 2,5 Jahren wieder vernichtet werden, muss man sagen, weil ein Haushaltstitel nicht weitergeführt werden kann oder weil gar kein Geld zur Verfügung steht oder es hier keine Priorität gibt.
Ja, jetzt müssen wir nochmal erklären. Also jetzt sollen Sie einen Sitz im GBA kriegen, einen Sitz?
Es geht ja gar nicht um Sitz. Wir wollen ja gerne einen stimmberechtigten Platz haben. Wollen genau. Ja nicht, ne? So. Und da reicht uns einer.
Okay.
So wie die anderen auch.
Was brauchen Sie, damit dieser eine Sitz, diese eine Stimmberechtigung, damit die arbeiten kann? Also was braucht man denn, damit man so einen Job überhaupt übernehmen kann und gut ausfüllen kann?
Naja, ich weiß nicht, inwieweit die Hörer und Hörerinnen hier vom GBA auch Bescheid wissen. Ne? Der gemeinsame Bundesausschuss ist eine große Behörde. Und in dieser Behörde werden die Richt- und Leitlinien des SGB V, also der Krankenversicherung, wie Versorgung stattfindet, wie Ärzte bestimmte Pfade bedienen, welche Medikamente zugelassen werden, im Grunde wie Qualitätsindikatoren in der Versorgung auszusehen haben, wie die Menschen qualifiziert sein müssen. Und dafür gibt es sehr, sehr viele Arbeitsgruppen und sehr, sehr viele Zuarbeiten. Und natürlich, wenn ich Leitlinien erlasse, brauche ich natürlich auch ein fundiertes Wissen. Dazu braucht es Menschen, die dieses fundierte Wissen recherchieren oder vielleicht sogar auch Forschungsaufträge rausgeben und diese Forschungsaufträge begleiten oder vielleicht auch finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung stellen, um den GBA angemessen mit dann der Pflegekompetenz zu bedienen. Und dazu braucht es natürlich auch Strukturen auf der Bundesebene, die genau das machen. Und da reichen uns 4 Referente nicht, die dann noch quasi Öffentlichkeitsarbeit machen und andere Aufgaben haben, sondern da braucht es schon ein paar Menschen mehr, die hier zuarbeiten und natürlich jemand, der ganz fest entsandt wird, damit man sich auch da einarbeiten kann in diese Arbeit des GBAs.
Die Frage, die sich dann ja stellt, ist, wer macht denn das heute eigentlich? Also da werden ja Leitlinien beschlossen über Pflege. Wer liefert diese ganze Expertise, die Sie eben gerade beschrieben haben? Wer macht denn jetzt die Recherchearbeiten, ob das, was da beschlossen wird, eigentlich sinnvoll ist?
Also momentan ist es so, dass wir ja keinen Sitz haben und auch gar keinen stimmberechtigten Sitz. Wir haben eine Kollegin, die seit vielen Jahren zumindest den öffentlichen Plenumsbereich mit quasi bedient. Also die ist auch dort vor Ort und bringt auf Nachfrage dann eben die Kompetenz der Pflegenden ein. Aber das ist passiert im Ehrenamt. Eine Zuarbeit an der Stelle gibt es wenig. Wir geben bestimmte Aufträge, gibt der GBA auch nach draußen und bittet um Expertise. Dann verteilen wir das in den Verbänden des Deutschen Pflegerates und dort melden sich dann Leute, die dann sagen, ach, da habe ich eine Expertise, da kann ich zuarbeiten. Das können wir in den GBA eingeben. Was aber damit passiert und ob das eine Relevanz hat, das wissen wir nicht. Und an ganz vielen Stellen wird die Pflege gar nicht mit einbezogen, weil wir natürlich gar keine Kompetenzen haben. Also keine Möglichkeiten. Kompetenzen haben wir schon, aber wir haben keine Ressourcen, um dazu zu liefern. Und deswegen findet an ganz vielen Stellen keine Verknüpfung statt zur Pflege.
Okay, das heißt, jetzt sollen Sie, wie auch immer, dann beteiligt werden, mit hoffentlich einem stimmberechtigten Sitz. Und Sie sagen, das macht aber nur Sinn, wenn wir dann auch ein Büro kriegen, da sozusagen, wenn wir Ausstattung kriegen, wenn wir Ressourcen zugewiesen bekommen, und zwar nicht nur durch eine ministerielle Erlaubnis für 2 Jahre, sondern wir brauchen in den Strukturen des GBA, also bezahlt durch den GBA, so wie ähnlich wie es bei den Patientenvertretern ist. Die haben, glaube ich, auch ein Büro da und die haben ein Team, was bezahlt wird vom GBA. So ähnlich müsste es doch aber eigentlich dann auch für die Pflege kommen, oder nicht?
Das würden wir gerne nehmen. Genau, das wäre eine Idee. Oder aber wir machen das anders, dass wir eben auf der Bundesebene gefördert werden als Deutscher Pflegerat oder als Institution der Pflege oder ne, und hier einen Bereich aufbauen können, der ausschließlich für den GBA dann auch zuarbeitet. Weil natürlich bestimmte Inhalte überschneiden sich ja auch. Also wir arbeiten ja nicht nur für den GBA, sondern es kommt ja aus der Praxis, aus der Berufspraxis heraus. Und da ist es ja sinnvoll, das auch tatsächlich beim Deutschen Pflegerat anzusiedeln, damit dort auch eine Vernetzung dann in die Praxis wieder stattfinden kann.
Jetzt hat im GSVG, ist ja gesagt worden, also der Deutsche Pflegerat darf mitspielen und die Hebammen dürfen auch mitspielen. Und dann hörte das irgendwie auf. Und ich dachte so, naja, Heilmittel ist schon auch nicht kein kleiner Bereich. Und der taucht da gar nicht auf. Jetzt ist die große Preisfrage, warum werden die Heilmittelerbringer nicht auch gleich mit aufgenommen? Was glauben Sie, woran liegt das?
Ja, das ist tatsächlich, ich bin sofort bei Ihnen, wohin Ihre Frage zielt. Das geht auch im Pflegekompetenzgesetz, geht uns das eigentlich, ist uns das nicht weit genug, sondern eigentlich müsste das ja tatsächlich ein Gesundheitskompetenz-Erweiterungsgesetz heißen und es müsste klar die Berufe aufzählen und wir haben ja im Sozialgesetzbuch 5 die Ärzte quasi in der Heilkunde festgeschrieben und man müsste diesen Paragraphen aufbohren und die Gesundheitsfachberufe mit dazu nehmen und dann natürlich in einem zweiten Schritt über eine Verordnung oder weiterführende Gesetze die Zuständigkeiten dann nochmal neu regeln. Wobei es da auch Überschnitte geben kann. Ne? Also es gibt nicht, wie ich schon auch beim letzten Mal gesagt habe, es geht nicht um Abgrenzung, sondern es geht wirklich um sinnvoll gucken, können nicht vielleicht auch verschiedene Leute dasselbe am Patienten machen, wer gerade da ist, ohne dass man immer zum Arzt zurückmarschieren muss. Und genau das ist es im Grunde, was auch richtig ist, Ihre Frage ist berechtigt. Wenn es um Leitlinien in der Versorgung geht, müssen eigentlich auch alle, die in der Versorgung sind, daran beteiligt werden, zum Beispiel. Ja.
Jetzt taucht die Diskussion auf, da sagen einige Kolleginnen und Kollegen, wieso, wir haben doch einen Stellungnahmebereich, das reicht doch. Warum denn Beteiligung? Stellungnahme ist doch völlig ausreichend. Was würden Sie sagen, was ist der Unterschied zwischen Beteiligung und Stellungnahme?
Stellungnahmen abgeben kann jeder. letztendlich. Aber ob die natürlich mit einfließen, ist nochmal eine andere Situation. Und das, man sieht es ja auch in der Verteilung, wie viele dann auch Stellungnahmen abgeben. Das sind ja manchmal wirklich, also fast 100 Stellungnahmen, die man bei manchen Dingen lesen kann. Und da verschwindet man natürlich auch in der Pflege, zumal wir ja dann auch da wieder die Situation haben, dass die Pflege auch da wieder im Ehrenamt Stellungnahme erarbeitet. Also es verändert sich ja letztendlich nicht. Und da gehen wir natürlich als Pflegende unter. Wenn wir aber einen Sitz haben, einen stimmberechtigten Sitz, dann hat man natürlich eine ganz andere Wirkung und Entfaltung als so.
Ja, gut, in der Stellungnahme kann ich sozusagen nur die fertige Richtlinie kommentieren an einzelnen Stellen. Wenn ich daran beteiligt bin, würde ich denken, kann ich auch Einfluss auf die Gliederung einer Richtlinie nehmen oder auf die inhaltliche Ausgestaltung. Ne?
Ja,
Das ist
oder
ein
man
völlig
ist
anderes.
natürlich, man ist ganz anders eingebunden. Man weiß, was entsteht, man weiß, was vorbereitet wird. So haben wir ja, es gibt ja nur in den öffentlichen Bereichen, kann man mal sich dazuschalten und auch mal zugucken. Aber ansonsten findet ja beim GBA tatsächlich sehr viel hinter verschlossenen Türen statt. Das ist zum Teil berechtigt, weil man natürlich, wenn man Leitlinien erarbeitet auch und Prozesse erarbeitet, erstmal in Ruhe auch einen Prozess erarbeiten muss, damit er nicht gleich zerpflückt wird, bevor er zu Ende gedacht ist. Aber wir sind halt immer nur am Ende, wenn überhaupt befragt, und mit der Stellungnahme erreicht man dann am Ende neben den vielen anderen nichts.
Ja, stimmt. Im Heilmittelbereich haben wir die Heilmittelrichtlinie, die teilweise das Gegenteil von dem, was in irgendwelchen medizinischen Leitlinien beschrieben wird, das da drin steht, aber das scheint niemanden zu interessieren. Ist das in der Pflege auch so, dass wir sozusagen einen Widerspruch haben bei dem, was der GBA an Versorgung vereinbart und was in Leitlinien eigentlich die ideale Versorgung sein müsste? Gibt es da auch so einen Widerspruch?
Widersprüche haben wir tatsächlich an vielen Stellen, aber so in dieser Form gibt es das tatsächlich nicht. Wir haben halt wirklich tatsächlich, wenn zum Beispiel ums Berufe, um die Ausübung des Berufsrechts geht, ne? Da hatten wir ja gerade die Situation, als wir das Pflegeberufegesetz eingeführt haben und die neue Ausbildung installiert haben, dass mit einmal der GBA die Abschlüsse nicht mehr akzeptiert hat.
Okay.
Und das sind natürlich Dinge, wo, ne, wo es dann zu einer Einigung kam, aber auch nicht in unserem Sinne, weil natürlich damit auch der GBA mit einmal Entscheidungen trifft, die Berufsrecht berühren, Berufsausübungsrecht berühren. Und da hört dann mein Verständnis ein Stück weit auf, weil ich denke, der Bundesgesetzgeber denkt sich schon was dabei, was er an Gesetzen macht. Und da finde ich, ist der GBA eindeutig eine nachrangige Behörde, die sich daran zu orientieren hat und nicht zu versuchen, dann andere Dinge festzusetzen, die dann andere Gesetze oder andere Bedingungen aushebeln. Das ist noch mal ein bisschen eine andere Form. Da haben wir mit den Pflegeberufen hin und wieder einfach mal zu kämpfen. Und manchmal werden einfach wirklich auch Entscheidungen getroffen, die auch pflegerische Versorgung betreffen, die sicherlich im besten Wissen und Gewissen gefällt werden, aber die in der Sache nicht gut sind.
Wir haben im Heilmittelbereich, in der Heilmittellinie werden Leistungen benannt, die dann in Verträgen hinterher mit zwischen der GKV und den Verbänden detailliert beschrieben werden, zum Beispiel auch von der Dauer her. Da fragt man sich natürlich, wie kann es angehen, dass der GBA über eine Leistung entscheidet, die erst hinterher konkretisiert wird? Ist das nicht ein systematischer Grundfehler bei der ganzen Geschichte?
Ja, aber es gibt ja viele so eine Grundfehler. Das nicht umsonst steht der GBA tatsächlich in der Kritik mit der Art und Weise, wie er Entscheidung fällt, weil eben das spielt ja in das Beispiel rein, was ich gerade mit der Berufsausübung gesagt habe, ne? Dass man im Grunde durch Festlegung im GBA, durch Qualitätsrichtlinien Fakten schafft, die der Versorgung entgegenstehen. Letztendlich. Und es geht ganz oft auch um Machbarkeiten, ne? Wenn es um Qualifikationsansätze gibt oder so, wo man auch sagt, Mensch, wie kommen die zu dem Ergebnis? Natürlich ist es richtig, qualifizierte Leute einzusetzen, ich bin die Letzte, die das runterqualifizieren will. Aber ich muss auch mal gucken, wie ist das denn in der Praxis? Also habe ich das Vermögen und wie kann ich denn über andere Wege gehen oder kann ich es vielleicht auch mal den Berufsgruppen überlassen, die Qualität zu sichern? Die stehen ja da in der Verantwortung und nicht alles wirklich bis ins Detail vorgeben zu wollen.
Ein bisschen ist ja die Mündigung der einzelnen Berufsgruppen, was da im GBA stattfindet. Ne? Die schreiben einem vor, wie man seinen Beruf auszuüben hat, ohne
Richtig.
selbst Ahnung zu haben, wie dieser Beruf ist. Ich meine, der
Genau.
GBA beschließt für Pflegeleute und für Therapierenden, beschließt da, wie man seinen Beruf auszuüben hat, ohne dass da Pflegende und Therapierenden irgendwie mitspielen. Das ist schon erstaunlich. Ne?
Ja, das stimmt.
Okay, jetzt läuft der Weg des GSVG. Hat es schon eine Anhörung gegeben oder kommt das jetzt?
Die Anhörung, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit sie jetzt sind, das ist ja jetzt erstmal raus. Also die sind noch lange nicht fertig. Der Bundesrat hat ja jetzt auch gerade Empfehlungen dazu gegeben, wo ja jetzt auch wieder die Primärversorgung reinkommt und auch andere Faktoren wieder in Lauf nehmen. Ich denke, das ist noch lange nicht zu Ende.
Okay, was glauben Sie? Wann kriegen Sie Ihren Sitz im GBR?
Ich weiß nicht, ob das in dieser Legislatur klappt.
Oh, ernsthaft?
Aber ich bin guter Dinge, sagen wir es mal so. Ich lasse mich da wirklich überraschen. Aber wie gesagt, ein Gesetz, wo der Sitz drinsteht, ist der erste Schritt. Was dann kommen muss, ist die ganz klare Unterfütterung dieser Position. Man kann uns nicht, das ist wie uns wirklich einen gemütlichen Sessel hinzustellen und uns nicht die Brücken dahin zu bauen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht.
Jetzt haben wir im Heilmittelbereich ist die Diskussion jetzt so, wir können noch gar keinen Sitz im GBA beantragen, weil wir noch gar nicht wissen, wie wir das tun sollen und so weiter und so fort. Sie haben gerade so ein bisschen angedeutet zu sagen, naja gut, der erste Schritt ist schon mal den Sitz zu haben und dann müssen wir die Ausgestaltung organisieren. Ist das die zielführende Strategie, um sowas umzusetzen, um Veränderungen zu machen?
Ich glaube, man muss sich den GBA insgesamt wirklich tatsächlich angucken. Und vielleicht gilt es ja, ne, vielleicht mal ganz anders darauf zu schauen und nicht so eine Sitze zu verteilen, sondern eine ganz andere Struktur zu bauen, wo dann jeweils immer zu den Kriterien, wo es quasi eine Fachgruppe gibt, die guckt, was steht denn an, was müssen wir neu regeln, wo gibt es Eingaben über Fachverbände, wie auch immer. Und dann bezieht man automatisch die jeweiligen betroffenen Berufsgruppen mit dazu. Und versucht dann immer in diesem Rahmen tatsächlich einen Kompromiss auszuhandeln. Es kann ja trotzdem den Vorsitzenden des GBAs geben, der am Ende eine letzte Entscheidung fällt. Das muss es immer geben. Aber das ist erstmal ein ganz klarer Aushandlungsprozess der betroffenen Gesundheitsfachberufe ist. Und auch natürlich der Patientenvertreter selbst. Also auch, ne, die Betroffenen auch. Und das ist natürlich auch irgendwie viel Arbeit, aber jetzt ist es auch viel Arbeit und eine große Behörde. Dann muss man das eben umstellen. Ich
Okay.
glaube, dass diese Sitzverteilung, das zementiert ja auch so ein bisschen dieses hierarchische System im Gesundheitswesen. Ne? Die Ärzte entscheiden über alle Gesundheitsfachberufe oder die Menschen, die da sitzen, entscheiden ja auch über die Ärzte. Also auch da gibt es ja Kritik, dass die
Ja.
Ärzte auch selber sagen, sie fühlen sich da nicht immer abgeholt in der Situation, ihrer eigenen Berufspraxis. Und so könnte man dann einfach Strukturen auch aus den Kammern, aus den Selbstverwaltungsstrukturen, aus den Berufsverbänden holen, die dann immer pro Leitlinie, pro Qualitätsstandard und so weiter mit dazugenommen werden und mitentscheiden. Ich würde von dieser Sitzverteilung weggehen. Und dann haben die Kassen natürlich, die sind Geldgeber, aber haben sie erstmal auch nicht diese Macht, die sie heute haben, sondern
Ja,
das
gut.
ist ein Aushandlungsprozess.
Ja, klar. Wobei, was ich erstaunlich finde, ist, dass die Kassen immer mit Kosten argumentieren und nie mit Ergebnissen. Woran liegt
Ja,
das? Das ist doch
naja.
merkwürdig, oder? Sind die nicht an Ergebnissen interessiert oder kriegen die das fachlich nicht hin?
Den Blick haben wir ja im Gesundheitswesen nicht. Wir gucken ja, wir haben ja Pflege auch noch nie über Qualität definiert oder therapeutische Begleitung und Betreuung über zu schauen und hinterher zu sagen, toll, jetzt haben wir zwar für 10 Mal Therapie was Geld ausgegeben, aber wir haben dafür viel, viel Geld gespart, weil er eben wieder arbeiten kann. Also das wird ja nicht gegengerechnet. Da sind wir ja blind auf dem Auge, muss man sagen, in Deutschland.
Ja,
Vielleicht ja auch woanders auch. Ich
ich
kann es
wollte
nur
gerade
für
sagen, kennen
Deutschland
Sie jemanden,
entscheiden.
wo das so
Nee.
läuft?
Aber ich glaube, diesen Blick müssten wir mal generieren. Dann würden wir vielleicht auch anders auf die Kosten im Gesundheitswesen schauen.
Ja, wahrscheinlich. Also, weil also das Kostenargument ohne das, was man dafür kriegt, ist ja völlig sinnlos. Ne? Also, ne, wenn ich sage, 100 € sind zu viel, dann fragt man, wofür sind 100 € zu viel? Kommt
Wenn
darauf
er
an, was man
dann
dafür kriegt.
wieder arbeiten kann, ein halbes Jahr vorher sind 100 Euro nicht zu viel, sondern dann hat er das, wenn er wieder arbeiten ist, sehr wohl in die Sozialversicherung eingezahlt. Also deswegen sage ich, das ist schwierig.
Das heißt, Sie gehen davon aus, also Sie drücken sich die Daumen, dass Sie es noch diese Legislatur schaffen, aber Sie glauben nicht, dass es diese Legislaturperiode noch wird, was mit dem Sitz im
Also
GBA.
das Gesetz glaube ich, dass es kommt, aber diese wirklich reale Umsetzung dessen, dass wir wirklich sagen, jetzt haben wir die erste Leitlinie mitentschieden hier. Also
Okay,
ob
ja.
überstimmt oder nicht, das ist so immer das, ne? Wann findet die Wirkung statt?
Okay, das dauert bestimmt noch ein
Das
paar
dauert noch ein
Jahre.
bisschen, aber der Anfang
Okay,
dann.
dann drücke ich die Daumen, dass das gut klappt und gucken wir mal, ob, wenn ich die Heilmittel bringe, auch mit reinkomme. Und wenn die Anhörungen kommen, wenn Sie gefragt werden, Heilmittel auch, was würden Sie dann sagen in einer Anhörung? Würden Sie sagen, ja, Heilmittelerbringer sollen auch mit beteiligt
Also,
werden?
das sagen wir jetzt auch ja schon wir haben es auch in der Diskussion beim Pflegekompetenzgesetz gesagt, dass es der erste Schritt sein muss. Also konsequent wäre, ne, aber das große Ganze anzugehen. Aber da zucken natürlich alle zurück und sagen, Mensch, lass uns doch erstmal den einen Schritt machen. Und ich glaube, es muss unser aller Ziel sein, dann zu sagen, wenn das Pflegekompetenzgesetz auch greift, so und jetzt lasst uns das ausweiten, wir haben gute Erfahrungen. Ich hoffe, dass das dann sehr viel schneller geht, als wir jetzt auf das Pflegekompetenzgesetz gewartet haben, weil das muss einfach kommen. Das muss einfach kommen, weil wir ja sonst in den Berufen, die kommen ja alle überhaupt nicht zur Geltung in dem, was sie können.
Nee, definitiv nicht. Sondern ich muss ja immer erstmal zum Arzt latschen und dann mir einen Zettel holen und ihn überreden, dass er mir den Zettel auch gibt. Und dann kann ich irgendwo hingehen und das dauert alles ewig und 3 Tage. Das ist kompletter Käse. Das ist eigentlich so ein bisschen eine Mündigung von mir als Patient. Wenn ich als Patient sage, ich möchte gerne die und die Kompetenz in Anspruch nehmen, dann kann ich das nicht selbst auswählen, sondern bin gezwungen, mit das Nadelöhr Arzt zu laufen. Ne? Ja.
Ja, und wir haben ja jetzt auch die Situation, dass einige Ärzte auch Patienten gar nicht mehr aufnehmen. Da gibt es ja dann viele Engstellen inzwischen, so dass Patienten, die wirklich auch einen akuten Bedarf haben, da geht es ja manchmal wirklich, wenn ich therapeutisch bin, weiß ich nicht, ich habe ein langjähriges Leiden irgendwie am Bewegungsapparat und weiß, wenn ich 3-4 Mal bei der Physiotherapie war, dann hilft mir das. Wenn ich jetzt keinen Orthopäden mehr habe, dann finde ich den gar nicht, dann verschlechtert sich das vielleicht. So könnte man, wir reden immer von Gesundheitskompetenzstärkung der Bevölkerung und behindern das aber dadurch, dass sie gar nicht auch selbst entscheiden können, gehe ich jetzt zum Arzt oder gehe ich jetzt zur Therapeutin oder gehe ich zu einer Pflegefachperson, die mich vielleicht beraten kann. Das ist gar nicht in unserer Denke. Aus diesem Gesundheitssystem. Aber das fände ich, wenn wir über Gesundheitskompetenz der Bevölkerung sprechen, fände ich das genial, auch wirklich zu sagen, ihr könnt auch erstmal zum Beispiel einen Physiotherapeuten oder die Logopädin aufsuchen und euch da unterstützen lassen.
Ja, wenn die sind
also,
in der Lage,
ein schönes Beispiel. Zumal ja Sachen dann auch nicht auch pathologisiert werden. Ne? Wir haben manchmal, die gar nicht pathologisch sind. Also wenn wir zum Beispiel Menschen aus anderen Kulturen haben, die ganz andere Sprachformung haben und dann, ne, weil wir Logopädie jetzt gesagt haben, und die einfach nur dann eine Unterstützung brauchen durch einen guten Logopäden, dann wären das 3-4 Stunden. Was würde uns das bringen auch, ja? Kann man ja sicherlich sagen, können sie alles selbst bezahlen, aber das finde ich unangemessen an der Stelle, ja? Also von daher, das wäre schon ein guter Schritt wirklich für das Mündigmachen unserer Menschen in Deutschland.
Ja, klar. Denn zur Zeit diese Pathologisierung, die erleben wir ja ganz häufig, weil wenn man bestimmte Diagnosen vergibt, dann hat man kein Budgetproblem. Deswegen werden Patienten natürlich werden stark überdiagnostiziert, um genau sowas zu vermeiden. Das ist alles Kosten und Budget getriggert und nie inhaltlich. Okay, hoffen wir, dass wir das irgendwann hinkriegen. Erstmal vielen Dank für Ihre kurze Einschätzung und dann drücke ich die Daumen, dass Sie bald da sitzen und bald erste Ergebnisse haben. Dann können
Sehr
wir uns bestimmt darüber mal wieder unterhalten.
Dann holen wir Sie dazu, versprochen.
Super, toll, vielen Dank. Tschüss, Frau Vogler.
Tschüss.
Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.